MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des MENA-Talk. Mein Name ist Jasmina Remi, ich bin Journalistin bei MENA-Watch und mein heutiger Gast ist heute der Schriftsteller und Psychoanalytiker Samar Mani. Er hat gerade seinen neuen Roman geschrieben, Zu Besuch bei Onkel Napoleon, und genau darüber möchten wir heute mit ihm sprechen. Vielen Dank und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Der Samar und ich haben uns heute auf das Du geeinigt und deswegen duzen wir uns einfach durch das Interview. Ich komme zur ersten Frage. Was war der Ausgangsimpuls für das Buch Zu Besuch bei Onkel Napoleon?
Der Ausgangsimpuls war, also ich bin alles andere als ein Serienjunkie, aber ich bin irgendwie gestoßen auf eine sehr schöne Serie, die nicht allzu bekannt ist, Mozart in the Jungle, eine US-amerikanische Serie bei Amazon Plus, glaube ich. Und da geht es um ein halb fiktives Symphonieorchester in New York, und das hat viele Preise gewonnen, diese Serie, und war aber nicht massenwirksam, weil es eben um klassische Musik geht und so, und wurde dann irgendwie abgesetzt nach 4 Staffeln, glaube ich. Und das hat mich so richtig traurig gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, ich kann jetzt und will jetzt keine Fortsetzung schreiben dieser Serie, aber ich würde gern irgendwie was machen daraus. Und dann kam mir die Idee, dass eine Hauptfigur dieser Serie, der Thomas Pembridge, gespielt von Malcolm McDowell, der bekannt ist, weil er in Clockwork Orange, in dem, glaube ich, in den 70er Jahren die Hauptrolle gespielt hat, dass der aus seiner Serie sozusagen hinabstürzt in das reale Wien der Gegenwart und dann wieder zurück will in seine Serie. Und ich habe ja schon 3 Teheran-Romane geschrieben und ich wollte eigentlich weg von diesem Teheran ursprünglich und wollte eigentlich ganz was anderes machen. Aber irgendwie am Ende des Tages landet dann dieser Thomas Pembridge und einigen anderen Leuten in einer Teheraner Kultserie oder einer iranischen Kultserie, Mein Onkel Napoleon. Daher der Titel, Zu Besuch bei Onkel Napoleon. Und ich muss auch dazu sagen, dass dieses Teheran bei mir jetzt nicht identisch ist mit dem real existierenden Teheran und auch nicht mit dem Iran, aber es ist so ein halb fiktiver Staat, der viel gemeinsam hat mit dem Iran, mit dem heutigen Iran, aber eben nicht identisch ist damit. Und eben daher ist im Roman immer und auch in meinen anderen Romanen immer von Teheran die Rede und eben nicht vom Iran, weil dieser Name Iran passt für mich eher in die Tagesschau und ist literarisch einfach nicht ergiebig oder nicht schön genug, würde ich sagen.
Wenn du den Roman in wenigen Sätzen erklären müsstest, wenn man ihn noch nicht gelesen hat, was würdest du dann sagen?
Ja, ich habe das jetzt schon irgendwie, also in kurzen Worten schon erklärt. Also eine Figur der Serie Mozart in the Jungle, eben Thomas Pembridge, stürzt sozusagen aus seiner Serie im Wien der 2020er, in das Wien der 2020er Jahre hinab und möchte wieder zurück in seine Unwirklichkeit, in seine fiktive Serie, und trifft da in Wien auf verschiedene Personen und landet dann aber bei seinem Versuch, wieder in seine Heimatserie zurückzukehren, eben in dieser Teheraner Kultserie aus den 70er Jahren, Mein Onkel Napoleon. Und dadurch, dass dann diese Serie Mein Onkel Napoleon ins Spiel kommt, behandelt der Roman verschiedene Stationen der jüngeren Geschichte Teherans, also in gewisser Weise auch des Irans, beginnend mit, es sind, glaube ich, 4 Stationen, also eine ganz wichtige Station, und wir reden wohl auch noch dann darüber, ist eine Revolution zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Also ich sage dann immer, das ist die eigentliche Revolution im Iran und nicht die Islamische Revolution 1979, weil diese Revolution zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die sogenannte konstitutionelle Revolution, hat die damalige, wie man es genannt hat, Scharia-basierte Monarchie der Kadscharendynastie abgeschafft im Jahre 1906. Und es gab dann einen blutigen Bürgerkrieg. Und es gab damals schon bei dieser Revolution 1905 bis 1911 eine mächtige Gegenkraft, also eine konterrevolutionäre Kraft, angeführt von einem Geistlichen namens Fazlullah Nuri. Und der hat versucht, eben, der hat gesagt, also Islam ist nicht vereinbar mit so etwas wie Demokratie, ne? Weil das war das Ziel dieser konstitutionellen Revolution, eine bürgerliche, demokratische, eine parlamentarische Monarchie und nicht eine Scharia-basierte Monarchie. Und er hat gesagt, das geht nicht mit dem Islam, weil im Islam sind ja Frauen und Männer nicht gleichberechtigt und vor allem Gläubige und nicht Ungläubige, also zum Beispiel Juden und Muslime sind nicht gleichberechtigt, was ja völlig logisch und richtig war. Und der wurde 1909 gehängt als Konterrevolutionär. Und 70 Jahre später, das ist dann die dritte Station in meinem Roman, bei dieser islamischen Revolution kommen genau die Nachfolger dieses Konterrevolutionärs von 1905 bis 1911 an die Macht, nämlich Khomeini. Ja? Und die führen dann die Scharia ein als Grundlage des Rechts im Iran. Das ist sozusagen die dritte Station. Und eine Station, die ich übersprungen habe, das sind die 1940er Jahre. Da spielt diese Serie. Das ist die Gegenwart dieser Serie. Und die Serie wurde ausgestrahlt wenige Jahre vor dieser islamischen Revolution, also eben die dritte Station in diesem Roman. Und dann gibt es noch eine sozusagen Zeitebene, und das ist mehr oder weniger die Gegenwart oder die Zeit der sogenannten feministischen Revolution, weil zu dieser Zeit habe ich den Roman geschrieben oder begonnen zu schreiben. Das ist dann 2022, 2023. Das spielt deshalb eine Rolle auch in dieser Serie, weil in der Logik des Romans, also in dieser phantasmatischen Logik, gibt es sozusagen eine Migration zwischen dieser Serie Mein Onkel Napoleon und der realen Außenwelt. Also es kommen Menschen sozusagen in die Serie hinein und Menschen aus der Serie hinaus. Das ist halt in diesem Roman bei allen möglichen Serien der Fall. Und es ergibt sich dann, dass eine sozusagen Aktivistin der feministischen Revolution, die diese Serie liebt, auch in diese Serie hineinkommt und dann eine Hauptperson der Serie, ein junges Mädchen, dann einfach hinaus will in die Realität, in die Teheraner Realität von 2022, 2023, um an dieser feministischen Revolution teilzunehmen, auch weil die Situation in dieser Serie, also der Kontext dieser Serie ein sehr patriarchaler Kontext ist und vielleicht werden wir darüber auch noch sprechen. Also sie will sozusagen raus aus dem Patriarchat und eben sich dieser feministischen Revolution gegen die islamischen, wie sie genannt werden, im Roman, sich diesem Protest und diesem Kampf gegen die islamischen anzuschließen.
Warum hast du dich für diese Unterscheidung entschieden, das, die islamischen zu nennen?
Gerade aus dem gleichen Grund, warum ich von Teheran spreche und nicht vom Iran. Ich bin ja kein Literaturwissenschaftler. Ich bin einfach ein Praktiker der Literatur. Ich habe mich aber durchaus auch über die Jahre immer wieder mal dann im Nachhinein ein bisschen mit Literaturtheorie beschäftigt, auch zum Beispiel dadurch, dass halt verschiedene Menschen Rezensionen geschrieben haben über meinen Roman oder halt irgendwelche Freunde von mir etwas gesagt haben, wo ich dann quasi gesagt habe, okay, jetzt verstehe ich überspitze das ein bisschen, jetzt verstehe ich erst, was ich eigentlich sagen wollte in diesem Sinn. Es gibt ja auch sozusagen, also ich habe ja auch ein paar immer wieder mal Philosophie studiert, so fragmentarisch, und mich auch mit Kunsttheorie und mit Literaturtheorie beschäftigt, aber das ist noch einmal was anderes wie Literaturwissenschaft, also nicht so konkret. Also dadurch bin ich da quasi ein bisschen, gehe ich da sehr naiv heran auch an diese Dinge. Aber ich mir gedacht habe zu Teheran, oder dass ich jetzt nicht sage, die Islamisten sage, sondern die Islamischen oder nicht die Islamische Republik vielleicht so benenne immer, ist, dass es sozusagen zwei Ebenen gibt in der Kunst oder im Roman überhaupt, und da da berufe ich mich sozusagen auf Adorno, der sagt, Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein. Das heißt, Kunst hat zu tun mit dieser magischen Sphäre. Ursprünglich war das halt sakrale Kunst und religiöse Kunst und daher dieser Anspruch, Wahrheit zu sein. Und heute ist es säkularisiert. Ja, heute ist es ja nicht so wie im alten Griechenland, dass man dann so eine Apollo-Statue für uns irgendwie wirklich einen Gott repräsentiert, sondern das ist halt säkularisierte Kunst. Und gleichzeitig hat Kunst natürlich zu tun mit der empirischen Realität und kritisiert sie und entwirft dann eine Utopie, wie es anders sein sollte. Aber wenn sie völlig aufgeht in dieser empirischen Realität, dann ist sie nicht mehr Kunst, dann ist es irgendwie ein soziologischer Bericht oder irgendein politisches Pamphlet oder so. Und das ist oft die Gefahr, die bei sogenannter politischer Kunst dann besteht. Und daher, das war jetzt auch alles nicht, das habe ich jetzt nicht bewusst so reflektiert, als ich mich entschieden habe, zum Beispiel zu sagen, Teheran statt Iran oder die Islamischen statt die Islamisten. Aber ich glaube, das habe ich so instinktiv so gehandhabt, weil ich auf der einen Seite diesen Bezug einfach habe zur Realität, zum Beispiel im Iran, nicht nur im Iran, und gleichzeitig aber auch nicht einfach einen Reisebericht schreiben will oder ein politisches Manifest gegen die Islamische Republik oder was auch immer, sondern das sollte auch eben dieser magischen Sphäre angehören.
Würdest du denn eigentlich auch sagen, dass Teheran auch im Iran einfach nochmal eine Sonderrolle spielt? Also ist der Iran losgelöst von Teheran oder ist das schon etwas, was sehr miteinander verwoben ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Also darüber müsste ich jetzt wirklich nachdenken. In gewisser Weise ist mir jetzt gerade eingefallen, das ist für mich auch ein bisschen ein neuer Gedanke, dass der Iran, der real existierende Iran in den letzten Jahrzehnten sehr teheranisiert ist. In dem Sinn, dass 2009 einmal gelesen, dass glaube ich 70%, also vor bis 2009 ist es schon einige Jahre her, 70% aller Iraner in Städten leben, nicht am Land. Das ist eine massive Lage und diese Tendenz hat sich sicher verstärkt in den letzten Jahren. Und daher ist der Iran eine sehr städtische Gesellschaft. Weil 2009 es gibt ja immer wieder Proteste im Iran und 2009 gab es Massenproteste und dann haben viele gesagt, ja gut, das sind halt die Leute in der Stadt und ich habe dann irgendwann gesagt, aha, okay, aber die allermeisten Leute leben in Städten, was eben mit der Landflucht zu tun hat und auch Problematik hat und so. Also insofern würde ich sagen, auf dieser Ebene repräsentiert Teheran, also das reale Teheran tatsächlich auch sehr stark den gesamten Iran. Und natürlich war auch, das wäre jetzt ein zweiter Aspekt, Teheran immer auch Epizentrum, schon in der konstitutionellen Revolution von Aufständen, von Protesten, von Revolutionen. Aber man muss auch eines sagen, dass vor allem seit 2017, 18, wo die erste Protestwelle losging gegen das Regime, ja, weil es gab auch vorher Proteste, wo es mehr oder weniger um Reformen ging und nicht um die Abschaffung des gesamten Systems. Und seit 2017, 18, wo diese Proteste begonnen haben, bis eben jetzt im Januar 2026, wo wirklich Millionen auf die Straße gegangen sind, gab es ein neues Phänomen, das tatsächlich in sehr, sehr vielen Orten, also es ist oft die Rede von hunderten Städten und Ortschaften, deren Namen die Menschen in Teheran zum Teil gar nicht kennen, weil man kann eben in der Regel nicht hunderte sozusagen urbane Zentren kennen. Also das war dann sehr breit, der Protest. Also es war dann manchmal sogar, gab es mehr Proteste in der Peripherie als in Teheran. Aber Teheran ist natürlich doch immer als Hauptstadt und ich glaube, Teheran hat 14 Millionen Einwohner. Also insofern ist es schon ein sehr, sehr wichtiges Zentrum.
Mhm. in dem Roman spielt Teheran als Schauplatz ja schon noch immer wieder eine Rolle, auch zwischen den psychoanalytischen Sitzungen, wenn ich sie richtig gedeutet habe. Ist das auch für dich eine Erinnerung, ein politischer Raum, oder soll es was ganz anderes darstellen?
Alles miteinander in gewisser Weise. Es ist natürlich auch viel Erinnerung. Also ich habe in den 70er Jahren, also ich bin zwar in Graz geboren und habe dann aber, wenn ich mich richtig erinnere, 7 Jahre in Teheran verbracht, 7 Jahre meiner Kindheit, und bin dann einmal noch, wie ich dann schon in Graz wieder gelebt habe, dann in den Sommerferien nach Teheran. Und seit der Revolution, seit dieser islamischen Revolution, war ich nicht mehr dort. Und meine Erinnerungen beziehen sich mehr oder weniger auf die Zeit, wo diese Kultserie Mein Onkel Napoleon ausgestrahlt wurde. Also das wurde 1976 ausgestrahlt. Ich bin 1975 weg, also so habe das knapp sozusagen verabsäumt. Also insofern natürlich auch Erinnerung. Was waren die anderen?
Einfach nur Erinnerung, politischer Raum oder vielleicht was ganz anderes.
Was ganz anderes, politisch natürlich. Und über Politik und Literatur werden wir wahrscheinlich auch noch genauer reden, dieses Verhältnis von Politik und Literatur, wie das ausschauen könnte oder sollte. Aber natürlich, insofern, ich bin natürlich auch politisch aktiv gegen dieses islamische Mörderregime, schon seit vielen Jahren, und schreibe auch immer wieder, auch ganz sozusagen nicht literarisch, also einfach auch Artikel gegen das Regime. Also insofern ist es natürlich immer mit politischem Engagement verbunden im weitesten Sinn. Und dieses ganz was anderes beziehe ich jetzt wieder auf dieses magisch-künstlerisch-literarische, das dann wieder sozusagen, weil das sind ja alles sehr zum Teil die Dinge, die da passieren, oder auch in meinem vorletzten Roman Žižek in Teheran, wo dann so ein Text tatsächlich magischerweise dazu führt, dass bestimmte Männer in Teheran sich als Frauen fühlen. Auch der sozusagen in gewisser, also einer der beiden Führer dieser halbfiktiven Islamischen Republik Teheran, sich als Frau fühlt und wie eine Frau bewegt und so weiter. Das sind ja alles sehr magische, phantasmatische Dinge, die dann aber auch irgendwo sehr viel mit der Realität zu tun haben. Also das wäre dieses ganz, diese Anderwelt sozusagen, die ist dann auch in einem Teheran.
Welche historischen Schichten des Iran wolltest du gerne ganz bewusst miteinander verschränken?
Ja, also da muss ich noch einmal sagen, also es ist nicht so gewesen, und ich habe es ja auch schon gesagt, es ist nicht so gewesen, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt, okay, ich will jetzt ich wusste, wie gesagt, gar nicht, dass es überhaupt um Teheran gehen wird am Anfang, wie ich zu schreiben begonnen habe. Und schon gar nicht wollte ich jetzt, habe ich eine ganz bewusste Agenda verfolgt, in dem Sinne, aha, ich verknüpfe jetzt diese historischen Schichten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das hat sich ergeben, aber es hat sich irgendwie gut ergeben in dem Sinn, weil das, was ganz aktuell jetzt passiert im Iran seit Dezember, Januar, also Dezember 25, Januar 26, auch mit der Rolle des ehemaligen Kronprinzen, das versteht man überhaupt nicht, wenn man nicht die Geschichte kennt, zumindest seit dieser konstitutionellen Revolution, die 1905 bis 1911 stattgefunden hat und auch eben weitere Stationen der Geschichte. Dann denkt man sich, aha, okay, da gab's halt so einen Diktator, nämlich den Vater des Ex-Kronprinzen, der jetzt so sehr, sehr, sehr beliebt ist im Iran. Und okay, der war halt irgendwie so ein komischer orientalischer Diktator, und jetzt will der Sohn wieder an die Macht kommen. Und das ist völlig verfehlt, weil diese Pahlavi-Dynastie ist sozusagen ein Resultat genau dieser konstitutionellen Revolution, die ich jetzt mehrmals erwähnt habe. Und das Ziel dieser konstitutionellen Revolution war ja damals jetzt nicht in allererster Linie das sozusagen, okay, wir wollen jetzt eine Demokratie einführen, das auch, aber es ging zunächst einmal darum, überhaupt so etwas wie weltliche, also sozusagen, dass das Land nicht von dieser Scharia-basierten Monarchie und von der Willkür des Königs und der Feudalherren beherrscht wird, sondern eben, dass es überhaupt Gesetze gibt im moderneren Sinne, ne? Und dass die Verfassung, die 1906 im Iran dann installiert wurde, war eine Verfassung nach dem belgischen Vorbild. Belgien deshalb, weil eigentlich die französische Revolution so das Ideal und das Vorbild war, aber Frankreich war eine Republik und aus verschiedenen Gründen blieb dann der Iran eine Monarchie. Also der Vater des letzten Schahs, also des letzten Monarchen, wollte eine Republik einführen, so wie der Atatürk, der sozusagen sein Vorbild war. Und die Geistlichen haben aber gesagt, nein, nein, das geht nicht, weil Republik ist uns zu weltlich und zu westlich und ich weiß nicht was. Und dann ist dann die Idee entstanden, dass eine neue Dynastie entsteht. Und diese Dynastie der Pahlavis, da gab es eben zwei Monarchen, eben den Reza Schah und dann den Mohammed Reza Schah, also den Vater des jetzigen Kronprinzen, die haben jetzt natürlich nicht demokratisch regiert, so wie auch Atatürk, das habe ich zuletzt noch einmal recherchiert, auch der Atatürk Zeit seines Lebens überhaupt nicht demokratisch regiert hat, sondern sehr autoritär. Aber er hat, der Atatürk jetzt, die Grundlagen geschaffen, absichtlich oder unabsichtlich, für die Demokratie, die jetzt durch Erdogan wieder quasi jetzt mehr oder weniger abgeschafft wird. Das ist noch einmal eine andere Geschichte. Und genauso war es eigentlich mit in dieser Pahlavi-Dynastie. Die haben großteils tatsächlich diktatorisch regiert, abgesehen von einer Phase von 1941 bis 1953. Da herrschte im Iran wirklich eine demokratische Situation, chaotisch, aber demokratisch, zu einer Zeit in den 40er Jahren, zumindest bis 1945, wo in Europa lauter faschistische Diktaturen geherrscht haben, in Ungarn, in Deutschland, in Italien, in Spanien und so, in Portugal. Also, das muss man auch immer mitdenken, dass der jetzige Kronprinz oder Ex-Kronprinz jetzt nicht irgendeinen orientalischen Despoten unbedingt repräsentiert, sondern eine Traditionslinie, die man sozusagen als eine Entwicklungsdiktatur bezeichnen könnte. Die tatsächlich dann sozusagen solche Dinge wie, also um das ein bisschen zu konkretisieren, zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnten 0,5% aller Iranerinnen und Iraner lesen und schreiben. Das Land, das war ein Feudalsystem. Ne? Es gab praktisch keine Frauenbildung und keine Frauenrechte und so weiter. Und alles das wurde dann eben während dieser Pahlavi-Monarchie quasi aufgebaut, Schritt für Schritt. Und ohne alle diese Faktoren ist eine Demokratie überhaupt nicht vorstellbar. Ne? Und vielleicht noch ein letzter Punkt. 1963 gab es schon einen ersten Aufstand von Khomeini. Und warum gab es diesen Aufstand? Weil der Schah eine Landreform durchgesetzt hat, die nicht sehr glücklich und erfolgreich war aus verschiedenen Gründen, aber er hat das Feudalsystem abgeschafft und die Feudalherren waren großteils Mullahs, also die Geistlichen waren die Großgrundbesitzer. Dagegen hat der Khomeini revoltiert und gegen das Frauenwahlrecht. Ja. Und später war auch ein großes Unbehagen, also so dann in den 70er Jahren, weil das Familienrecht sehr modernisiert wurde, also dass zum Beispiel bei einer Scheidung nicht der Mann das Obsorgerecht der Kinder bekommt, sondern die Frau, alle diese Dinge. Und wenn man alles das sozusagen weiß, dann versteht man auch besser, worum es geht, wenn jetzt zum Beispiel im Januar, am 8. und 9. Januar, da gibt es jetzt eine ganz neue Statistik, mindestens 14 Millionen Menschen, und das war sicher die größte Demonstration, die es je im Iran gegeben hat, dem Aufruf dieses Kronprinzen gefolgt sind. Und das wird halt oft in den deutschen Medien kleingeschrieben, bewusst verleugnet und weil das will man, das passt irgendwie nicht ins Schema, dass sozusagen jetzt dass diese revolutionäre Bewegung, die jetzt im Iran stattfindet, sozusagen monarchistisch erscheint. Und monarchistisch klingt dann nach irgendeiner Autokratie und so weiter. Und das, wie gesagt, das war jetzt nicht meine Absicht, weil wie ich das Buch fertig geschrieben habe im November 25, gab es alles das noch gar nicht. Aber im Nachhinein denke ich mal, das ist irgendwie gut, diese historischen Stationen zu kennen, um zu verstehen, was heute passiert.
Also das hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen und auch gut gefallen. Wenn man quasi als Leser, Leserin vielleicht nicht so Fan von Geschichtsbüchern ist, kann man bei dir im Buch da auf jeden Fall auch ganz viel mitnehmen und lernen. Wenn wir gerade auch noch mal bei dem Punkt feministische Revolution sind, was bedeutet das in deiner Erzählung und was hast du da so mitgenommen?
Ja, es ist eben, es hat sich einfach ergeben. Das ist witzig, weil mein vorletzter Roman Žižek in Teheran ist publiziert worden Anfang 2021. Und im September 2022, also 1,5 Jahre später, gab es diese sogenannte feministische Revolution, die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung. Und in Žižek in Teheran wird eine Frauenrevolution beschrieben. Das ist jetzt nicht wahnsinnig originell oder so, weil natürlich alle, die sich genauer mit der Situation im Iran beschäftigen, oder viele haben das einfach natürlich verstanden, dass dadurch, dass also die hauptunterdrückte Gruppe eben die Frauen sind, ja, dass es natürlich sehr logisch ist, dass man auch davon ausgeht, dass dann auch, und es war ja auch immer wieder so, dass die Frauen es sind, die dann gegen dieses System aufstehen und dass das sozusagen eine sehr zentrale Rolle spielen wird. Und tatsächlich kam es dann im September 22 nach der Ermordung von Shina Amini, weil sie angeblich, weil ihre Kleidung nicht korrekt war nach den Prinzipien der Scharia oder was auch immer, kam es zu dieser feministischen Revolution. Und das ist auch, da ist es ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es im Iran eine lange Tradition gibt, der Frau, verschiedenste Arten von Frauenbewegung. Beginnend schon im 19. Jahrhundert, 1848, gab es eine sehr wichtige Frau, Tahere, das war eine Theologin und Dichterin, die quasi vom Islam abgefallen ist, und es gab damals eine messianische Bewegung, die Babis, die später dann mündete in die Bahai-Religion. Und die haben, also die Babis haben gesagt, der Islam ist jetzt sozusagen abgeschafft, sie glauben an den Islam, aber jetzt kommt sozusagen eine andere Religion, ein anderes Gesetz. Und die Tahere hat öffentlich ihren Schleier abgenommen, als Symbol, also jetzt nicht feministischerweise im Sinn von Frauenrechte, sondern das ist sozusagen die Offenbarung, also diese neue Offenbarung, und symbolisch steht sozusagen ihr Gesicht entschleiert für diese neue Offenbarung. Und aber Tahere war praktisch die Führerin dieser Massenbewegung der Babis, die auch Kriege geführt haben gegen die Zentralregierung. Das ist eine sehr faszinierende Person. Und eigentlich eine, obwohl sie natürlich jetzt keine Feministin im modernen Sinn war, so wie eine Jeanne d'Arc irgendwie, also die auch diese ganze Bewegung angeführt hat, weil die eigentliche Zentralfigur eingesperrt war, die ganze Zeit dann hingerichtet wurde. Tahere wurde auch hingerichtet. Dann gab es in der konstitutionellen Revolution, von der wir gesprochen haben, und das habe ich auch vor einigen Jahren erst entdeckt, weil ich einen Auftragstext schreiben musste über die Frauenbewegung im Iran, haben die Frauen eine entscheidende Rolle gespielt. Und zwar, es gab damals, wurde diese Scharia-basierte Monarchie vom zaristischen Russland unterstützt. Brutal, also es gab wirklich einen Bürgerkrieg. Und die Frauen spielten einerseits eine Rolle in einer Streik- und Boykottbewegung, weil russische Waren eben boykottiert wurden, bestreikt wurden. Also zum Beispiel Teehäuser, die russischen Tee russischen Tee gearbeitet haben, die wurden dann angegriffen, und von Frauen, also von Frauen, die mit wirklich gewaltsam. Und die Frauen haben einmal das Parlament besetzt, mit Pistolen bewaffnet, und sie haben auch wirklich militärisch eine Rolle gespielt. Es gab eine Heerführerin und so. Also das wusste ich alles nicht bis vor wenigen Jahren. Das habe ich alles für mich recherchiert. Und es war aber dann, das Interessante ist, dass obwohl die Frauen eine so wichtige zentrale Rolle gespielt haben, hatten sie dann nach dem Sieg dieser konstitutionellen Revolution kein Wahlrecht. Also Frauen und diverse Kriminelle und Geisteskranke waren ausgeschlossen vom Wahlrecht, obwohl sie sozusagen dafür gekämpft haben. Und das ist jetzt sozusagen eine These, das wurde nicht explizit damals so verkündet, aber man könnte jetzt den Frauen, die damals gekämpft haben auf der Seite dieser Konstitution, könnte man zuschreiben, dass sie nicht, das war eine Bewegung von Frauen, aber nicht für Frauen, nicht für Frauenrechte in erster Linie. Ja, es gab natürlich Ausnahmen, also es wurden dann in weiterer Folge Mädchenschulen zum Beispiel, also Frauenbildung war dann ein Thema, aber es war jetzt keine im engeren Sinn wiederum feministische Bewegung, sondern man könnte diesen Frauen wirklich zuschreiben, dieses das, was in gewisser Weise August Bebel gesagt hat in die Frauen des Sozialismus, jetzt sehr, sehr verkürzt und schematisch gesagt, erst wenn die Gesellschaft befreit ist, erst wenn der Sozialismus errichtet ist, können die Frauen wirklich frei sein. Also und man könnte diesen Frauen zuschreiben, dass die so gedacht haben, erst wenn wir uns von den quasi Kolonialmächten Russland und England befreit haben und wenn es diese Konstitution gibt im Iran, erst dann können wir uns dann der Frauenfrage widmen, also so diese Geschichte von Hauptwiderspruch und Nebenwiderspruch. Und viel später, wenn wir jetzt 100 Jahre nach vorne springen, 2022, könnte man sagen, dass das dass es genau umgekehrt war oder dass die Einsicht genau eine umgekehrte war, dass erst die Befreiung der Frauen von dieser Männerherrschaft, gegründet auf einem Männerglauben, nämlich dem Islam, dass erst die Befreiung der Frauen vom Kopftuchzwang und vielen anderen Zwängen die Befreiung der ganzen Gesellschaft bringt, auch der Männer. Das ist jetzt natürlich sehr zugespitzt und pointiert gesagt. Aber das ist tatsächlich, also deshalb finde ich auch diesen Begriff feministische Revolution durchaus berechtigt. Jetzt, man könnte auch sagen, okay, von einer Revolution kann man erst dann sprechen, wenn sie gesehen hat. Aber ganz stimmt es nicht, wenn man spricht auch von der sexuellen Revolution der 60er Jahre und da ging es jetzt nicht darum, dass jetzt irgendwie quasi politische Gruppen die Macht übernommen haben, sondern es war eine Kulturrevolution. Und diese Kulturrevolution gibt es tatsächlich im Iran, weil vor dieser Frau Leben Freiheit Bewegung war es wirklich eine Sensation, wenn man irgendwo einmal eine einzelne Frau ohne Kopftuch gesehen hat und die wurde dann auch wohl sofort verhaftet und bestraft. Und jetzt gibt es sehr, sehr viele Videos, wo man dann ganze Gruppen von Frauen sieht, die einfach massenhaft ohne Kopftuch auf der Straße herumgehen. Und weil es eben massenhaft passiert, können nicht ständig Massen an Frauen verhaften und bestrafen. Also insofern war das tatsächlich eine Revolution. Natürlich jetzt nicht eine Revolution, die die Islamische Republik abgeschafft hat.
Würdest du denn auch im Jahr 2026 und von den Unruhen im Dezember und Januar von der Revolution sprechen, trotz allem? Also diesen Begriff gab es am Anfang in der Berichterstattung tatsächlich ja ganz kurz. Ja, genau. Aber würdest du auch sagen, dass generell in der Bevölkerung vielleicht doch diese Revolution, diese Kulturrevolution denn weiter stattfindet?
Ja, das ist ja eine sehr gute Frage. Also man könnte jetzt ein bisschen ironisch sagen, ja, bei uns im Iran gibt es alle 2 Jahre oder ich glaube nicht einmal in Frankreich so viele Revolutionen oder quasi Revolution, wie auch immer man das nennen will, nacheinander und man kann nicht. Und leider, das Traurige ist ja, dass tatsächlich, ich meine, es wäre, also der Wunsch ist natürlich, dass dieses mörderische Regime tatsächlich abgeschafft wird. Und man muss auch eines dazu sagen zum Januar, zum 8. und 9. Januar. An diesem 8. und 9. Januar sind innerhalb von 48 Stunden, aber diese 48 Stunden waren ja auch, es war nicht so, es hat begonnen um 20 Uhr am 8. Januar, da war der Aufruf eben des Kronprinzen. Da sind wirklich Millionen Menschen in zahlreichen Städten auf die Straße gegangen. Und wir haben, also ich zumindest und viele, viele andere meiner Freunde aus dem Iran, wir waren überzeugt, dass wenn einmal Millionen auf die Straße gehen, dass die das nicht schaffen oder dass die dann nicht schießen werden. Es gab 10 Millionen Proteste, gab es 2009. Das waren bei weitem nicht so viele. Also es waren schon wahrscheinlich Millionen, aber nicht so viele. Und es war innerhalb des Systems dieser Protest. Es ging darum, dass Wahlen gefälscht wurden. Und es ging eben darum, dass die Menschen dann gesagt haben, ja, wo ist meine Stimme und so weiter. Also es war nicht, es ging nicht darum, das System abzuschaffen. Jetzt aber schon, jetzt ging es darum, das System abzuschaffen. Und wir haben eben gedacht, ja, wenn wir tatsächlich, weil es gab ja auch 2017, 18 und dann 2019 gab es auch schon Proteste, aber es waren nicht Millionen, es waren vielleicht Zehntausende, Es war sehr breit, aber es waren wirklich keine Millionenproteste. Und das war unsere Hoffnung, wenn dann Millionen auf die Straße kommen, können die nichts machen. Das war leider eine falsche Erwartung. Und die haben ja auch Milizen importiert aus dem Libanon, aus dem Irak, aus Afghanistan und so weiter. Und es war, ich habe das recherchiert, der größte Massenmord in der Geschichte, in der Weltgeschichte aller Straßenproteste. Ich habe da Zahlen verglichen, zum Beispiel in China 1989, Tiananmen. Da gibt's so Zahlen, so, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, 2.000 bis 3.000, das ist schrecklich genug. Also das ist natürlich immer sehr frivol, irgendwie Zahlen so in dieser Weise zu vergleichen. Aber vielleicht sollte man das einmal feststellen. Und es ging 1,5 Monate, ja, diese sozusagen Tötungen. Oder im arabischen Frühling in Kairo oder in Myanmar. Das ist weit nicht, und die Zahlen, die wir jetzt haben, ich bin ja von meinem Ursprungsberuf Arzt und ich habe auch sehr viel Kontakt mit iranischen Ärzten der Opposition und ich weiß auch, wie diese Zahlen zustande kommen. Das ist ja die Rede mittlerweile von 40 bis 50, manche reden von 100.000 Menschen. Das sind jetzt nicht einfach irgendwelche Fantasiezahlen, sondern da geht es wirklich darum, ich habe mal einem Interview gelauscht von einem Kollegen in München, der hat, das sind jetzt meine laienhaften Begriffe, sozusagen kriegsmedizinische Statistik, also wo es dann so bestimmte Parameter gibt, wo man sagen kann, wie viel Prozent der Menschen werden erreichen in so einer Kriegssituation das Krankenhaus und nicht mit diesen Parametern. Und es gab ganz viele Berichte aus den Krankenhäusern von den Ärzten, die Menschen behandelt haben. So kommen eben diese Zahlen zustande. Und was ich eigentlich sagen wollte, war, dass in den westlichen Öffentlichkeiten in Europa damals nach diesem Massenmord, damals hat man schon gewusst, dass da was ganz Schreckliches passiert ist, auch wenn man nicht genauere Zahlen hatte, ist außer den Iranerinnen und den Iranern praktisch niemand auf die Straßen gegangen. Es gibt ja die Botschaften der Islamischen Republik. Niemand, ja. Aber dann, am 28. Februar, als dann Israel und die USA dieses massenmörderische Regime angreifen, was von vielen, vielen, vielen Iranern sehr begrüßt wurde, ja, da gab es Proteste. Nicht so stark wie im Kontext von Gaza, aber da gab es auch einmal Proteste gegen Israel und gegen die USA. Und ich habe da Stimmen, also ich höre immer wieder Stimmen natürlich aus dem Iran, wo zum Beispiel einer gesagt hat, you are not against the war, you are against the West. Also es geht dann immer nur darum in diesen speziellen Kreisen, Hauptsache es geht gegen den Westen. Und das ist dann, wenn ich diesen Teil jetzt unseres Gesprächs abschließen darf, das ist dann in gewisser Weise auch eine traumatische Erfahrung für die Menschen im Iran, aber auch für uns in der Diaspora, wenn wir zunächst einmal sozusagen dieses Massaker erleben, vielleicht nicht unmittelbar erleben, aber halt, es findet dieses Massaker statt, das ist das Trauma, und ich habe ja viele Jahre als Psychiater mit schwer Traumatisierten gearbeitet, und ich weiß von dieser Arbeit mit schwer Traumatisierten, dass die Anerkennung des Traumas vielleicht der wichtigste therapeutische Faktor ist und die Nichtanerkennung in gewisser Weise eine zweite Traumatisierung ist. Und es wurde wirklich im Westen quasi, es wurde schon registriert, ja, aber eher klein geredet und es spielt jetzt auch überhaupt keine Rolle. Jetzt geht es darum, ob der Trump jetzt irgendein Deal macht mit der Islamischen Republik um die Straße von Hormuz, um die Ölpreise. Und es ist so eine, es gibt diesen Begriff der Rassismus der geringen Erwartungen. Da geht es darum, zum Beispiel manche Menschen sagen, ja, wenn zum Beispiel ja Menschen in arabischen Gesellschaften antisemitisch ticken, dann ist es nicht so schlimm. Ja, das würde jetzt niemand so explizit sagen, aber das ist diese Haltung. Das, was im Zusammenhang zum Beispiel jetzt mit dem Iran passiert, ist noch was viel, viel Schlimmeres als dieser Rassismus der geringen Erwartung. Das ist nicht einmal Rassismus, das ist, ich weiß nicht, wie ich das benennen soll, vielleicht findet jemand einmal einen guten Ausdruck dafür. Das ist eine völlige Eliminierung dieses Menschen als Subjekte. diese Menschen, zum Beispiel im Iran oder auch in Palästina, sind diesen Aktivisten, die hier im Westen gegen Trump demonstrieren, gegen Israel demonstrieren, völlig egal, die existieren überhaupt nicht. Ja, sonst würden wir, wenn sie schon angeblich für die Palästinenser in Gaza demonstrieren, irgendwie auch das registrieren, was im Iran passiert ist. Ja? Und es findet einfach nicht statt, weil es überhaupt nicht um real existierende Menschen geht. Weder um Palästinenser noch um uns Iranerinnen und Iraner, sondern es geht nur um, dass ich jetzt etwas, was ich als Psychoanalytiker als das politische Über-Ich bezeichnen würde. Es geht nur darum, dass ich ein reines Gewissen habe meiner politischen Ideologie, meinen Idealen gegenüber und die Menschen dort, und das ist diese Region dort, zum Beispiel jetzt der Nahe Osten, das ist einfach eine weiße Fläche und darauf projiziere ich meine politischen Imaginationen. Und das tut natürlich sehr, sehr, sehr weh. Und vielleicht doch noch etwas Allerletztes zu diesem Massaker im Januar. Ich habe diesen Roman im November 2025 fertig geschrieben. Und dieser Roman, wie du ja gemerkt hast, hat ja was so spielerisch, humorvoll, ironisches. Und ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt den Roman, keine Ahnung, im Januar 26 oder im Februar 26 fertig geschrieben hätte, ob ich diesen ironischen Ton hätte beibehalten können. Ne? Und da kann man natürlich jetzt sagen, okay, es wurden ja Jahren und Jahrzehnten vorher sind auch extrem grausliche Dinge passiert und wo ist dann die Grenze? Alles das kann man fragen. Aber für mich war das so, dass ich dann nach dem, was im Januar passiert ist, habe ich mir irgendwie gedacht, okay, wahrscheinlich könnte ich, falls ich jetzt wieder einen Roman über Iran oder über Teheran schreibe, nicht mehr diesen spielerisch-humoristischen Ton anschlagen.
Okay, also du spielst ja in dem Roman aktuell auch schon bei anderen politisch schweren Themen so ein bisschen mit Komik, grotesken Stilmitteln. Das heißt, für dich ist das aber auch auf jeden Fall ein Punkt, den du jetzt nicht mehr anbringen könntest.
Ja, ich würde es vielleicht so sagen. Ich würde vielleicht, 100% weiß ich es nicht, ich würde jetzt keine... Ich kann gar nicht anders, glaube ich, über Teheran oder über den Iran schreiben als so. Dann würde ich dann vielleicht überhaupt nicht drüber schreiben. Und was ich nicht mag, aber das ist halt schon auch was Persönliches, ist diese Betroffenheitsliteratur. Ja, diese Schrecklichkeiten, die es natürlich gibt, dann noch einmal reproduziert. Und dann weiß ich nicht, ja, sondern so Betroffenheit auslöst und diese Schwere. Ich kann irgendwie nicht anders, als eben satirisch zu schreiben. Und das ist auch wiederum nicht etwas, wo ich mir vorher theoretisch überlegt habe, okay, ich mache das, um jetzt ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Aber es gab eine Lesung im Jahr 21 eben auf Zizek in Teheran im Freud-Museum. Und da hat der Philosoph Robert Pfaller, war sozusagen mein Gesprächspartner irgendwie. Und der hat dann gesagt, ja, da haben wir drüber gesprochen, ist Humor denn überhaupt angebracht, wenn es um die Islamische Republik geht oder zum Beispiel auch um die Nazis geht. Und der hat dann zum Beispiel gesagt, es gibt ja diesen Film von Ernst Lubitsch, To Be or Not to Be, wo halt Hitler durch den Kakao gezogen wird. Und dann hat er gesagt, ja, das war aus seiner Sicht zum Beispiel, wenn man diesen Film, und der ist, glaube ich, in den 40er Jahren, gedreht worden, als die Nazis noch an der Macht waren, dass man dann, wenn man diesen Film angeschaut hat, gedacht, okay, wenn die so lächerlich sind, dann kann man die auch vielleicht besiegen. Also das, wie gesagt, das ist jetzt nicht etwas, was ich am Radar hatte und gesagt, ja, ich mache das jetzt deshalb, aber das könnte sozusagen ein Effekt sein, dieser Art von Satire. Es gibt ja grundsätzlich, und das weiß ich auch aus der Literaturtheorie, es gibt, und das geht auf Schiller zurück, zwei Arten von Satire, vielleicht gibt es viel, viel mehr, aber diese zwei werden immer wieder erwähnt, also die eben diese spielerische, humorvolle, ironische Satire und die sogenannte ernste Satire, die dann schimpft, so wie Thomas Bernhard, also so, wo man dann aus einem totalen Unbehagen und aus einer leidenschaftlichen Abneigung gegen die herrschenden Zustände dann die Sau rauslässt und schimpft und so. Also das ist auch, könnte man auch als Satire bezeichnen. Auch das ist nicht etwas, was irgendwie mir liegt und schon gar nicht diese Betroffenheitsliteratur, also würde ich dann vielleicht gar nicht über das aktuelle Teheran schreiben. Was ich mir schon vorstellen könnte, es gibt, ich habe seit Jahren die Memoiren meines Großvaters, der 11 geboren ist und 1994 gestorben ist und wo es sehr viel auch um die jüngere Geschichte des Irans oder Teherans geht. Also da bin ich dabei zu überlegen, ob ich jetzt daraus was mache, aber da geht es auch nicht um die ganz aktuelle Situation.
Ich glaube, das war einfach trotzdem ein guter Bezug zum Buch und auch zu der jetzigen Realität des Iran und der Menschen im Iran und der politischen Situation vor allen Dingen. Um nochmal so eine kurze Abschlussfrage zu stellen, hat sich denn dein Blick auf den Iran über die Jahre verändert und in welche Richtung?
Ja, auf jeden Fall. Immer wieder einmal hat sich mein Blick verändert. Also ich muss sagen, ich habe vielleicht in den 90er Jahren, da gab es ja diesen Reformpräsidenten Khatami und da haben sehr viele Menschen, also das glaube ich, über 70% der Stimmen bekommen, die haben tatsächlich gedacht, da ist was möglich. Und der ist ein ziemlich gebildeter Mensch, dieser Khatami, und hat irgendwie viele Jahre in der Nationalbibliothek verbracht und hat Philosophen studiert und konnte ganz gut reden und von Demokratie und vom Dialog der Kulturen und ich weiß nicht was. Und ich habe tatsächlich auch gedacht, okay, da ist vielleicht irgendwas möglich mit vielen, vielen, vielen anderen meiner Landsleute. Und mittlerweile ist zum Beispiel Reformer ein Schimpfwort im Iran. Also das ist wirklich, Reformer sind die einfach zum einen auch einen Anteil haben wollen an der Macht und diese Reformen oder Reförmchen machen wollen, die sie ohnehin nicht wirklich durchsetzen konnten. Aber das Ziel dieser Reformen wäre einfach der Machterhalt, ja, dass man halt ein bisschen das System kosmetisch repariert, damit das System weiter bestehen kann und weiter seine Ziele gegen Israel und die Unterdrückung der Menschen im Iran das einfach weiter machen kann mit ein bisschen Kosmetik, ja. Und dann international, damit man dann international dann solche Dinge machen kann wie den Atomdeal unter Obama und so weiter. Und all diese Deals dienen ja nur dazu. Und das hat eine lange islamische Tradition. Das nennt sich Hutna. Also da geht es darum, dass man einfach so eine Feuerpause hat, um sich zu regenerieren und den Feind dann so richtig vernichten zu können in weiterer Folge. Und wenn man das nicht begreift, und dann tappt man in diese Falle, so wie es jetzt anscheinend der Trump macht, dass man glaubt, ja, man kann mit denen irgendwie doch irgendeinen Deal abschließen, kann man vielleicht. Aber was dann das Ergebnis ist, ist halt, dass die halt das benutzen, um weiter am Raketenprogramm zu bauen, am Atomprogramm zu bauen, um ihre Proxys zu stärken und so weiter. Und vielleicht noch etwas hatte ich ja schon gesagt, was sich verändert hat. Ich war überzeugt, dass wenn es einmal wirklich Millionenproteste gegen das System gibt, dass da das System nicht zurückschlagen kann, da habe ich mich getäuscht. Und etwas, was sich auch verändert hat, ist, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass so viele Iranerinnen und Iraner Israel solidarisch sind. Das sieht man jetzt zum Beispiel in Wien, hat es höchstwahrscheinlich noch nie irgendwelche Demonstrationen gegeben und sicher auch in anderen Großstädten der westlichen Welt mit so vielen Israel-Fahnen wie auf den Demonstrationen der Iranerinnen und Iraner, wo jetzt bei einer Demonstration, wo ich dabei war, waren bis zu 20.000 Menschen unterwegs auf die Wiener Innenstadt. Wurde auch völlig kleingeschrieben von der hiesigen Presse, warum auch immer. Und was mich auch erstaunt hat, dass viele, viele, nicht alle natürlich, weil Krieg ist natürlich etwas Schreckliches. Und wenn ich ein glühender Gegner des Regimes bin und ich wohne zufällig im Nebenhaus und neben mir wohnt irgendein Führer der Revolutionsgarden und den trifft eine Rakete und ich bin dann auch dort, dann bin ich auch dort. Das freut mich natürlich nicht. Also insofern kann das auch ganz, ganz schrecklich sein. Und trotzdem sind sehr, sehr viele Iraner, es gibt so meine Lieblingsgeschichte in dem Zusammenhang, das hat die Natalie Amiri erzählt. Sie hat gesagt, sie hat mit einer Mutter gesprochen. Das war in den Tagen vor dem 28. Februar, also bevor der Krieg losgegangen ist, also der Krieg von Israel, den USA gegen Iran. Eine Mutter, die zu ihr gesagt hat, ja, ich bin so besorgt, ich habe Kinder und in Teheran gibt es ja keine Luftschutzkeller. Also wenn es ein Krieg kommt, das wäre ja schrecklich. Und dann geht sie mit dieser Sorge ins Bett und erwacht dann enttäuscht, dass es keinen Krieg gibt. Ich glaube, das zeigt eben diese Haltung sehr vieler Menschen im Iran, die natürlich wissen, was Krieg bedeutet und natürlich nicht wollen, dass Bomben, das muss man sich mal vorstellen, was das wirklich, wirklich bedeutet, wenn da irgendwo in der Nähe Bomben fallen und so weiter und wenn mein Leben bedroht ist. Und trotzdem, und dann muss man, und das ist nämlich genau das, weil ich bin ja immer wieder in dieser schrecklichen Lage, dass ich mich rechtfertigen muss gegenüber meinen Linken. Freunden zum Beispiel, und nicht nur Linken, du bist irgendwie dafür, dass dein Land bombardiert wird und so. Und ich glaube, das ist die falsche Betrachtungsweise. Man muss das eher umgehen. Man muss sagen, wie verzweifelt müssen diese Menschen sein im Iran, also diese vielen, vielen Menschen, die sich einen Krieg wünschen, weil sie dieses Regime, das seit Jahrzehnten Krieg gegen sie führt, einfach nicht aus eigener Kraft beseitigen können.
Ich glaube, da fasst du was ganz Wichtiges zusammen. Vielen Dank auch für dein Gespräch, für deine Zeit, für diese Eindrücke. Zu diesem Gespräch wird es auf jeden Fall noch eine Fortsetzung geben im September. Das kann ich schon mal sagen an dieser Stelle. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf YouTube, auf anderen Social-Media-Kanälen. Teilen Sie das Gespräch auch gerne an Interessenten. Und weitere Analysen, Hintergrundgespräche, Interviews, Beiträge zu Antisemitismus im Nahen Osten gibt es auf MenaWatch.com. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.